Grüß Gott, in diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die zentralen Streitfelder der makroökonomischen Theorie sowie über die Unterschiede zwischen vielen Theorien in einer ganz, ganz kurzen Fassung. Wir wollen uns zuerst aber beschäftigen damit, warum wir so einfache Modelle anschauen werden im Folgekapitel, wo es dann um die Unterschiede geht zwischen der makroökonomischen Theoriebildung bei der Klassik und Neoklassik und die gleiche Theoriebildung bei dem Keynesianismus. Die einfachen Modelle resultieren daraus, dass wir zum Beispiel ignorieren, dass wir keine geschlossenen Volkswirtschaften haben, das heißt nur Inland, sondern dass wir ja offene Volkswirtschaften haben, die also über Export und Import mit dem Ausland verknüpft sind. Und daraus resultieren diverse Auswirkungen auf die Modelle. Aber ich nehme schon mal etwas vorweg, das gleich auch nochmal kommen wird. Man kann die Modelle durchaus komplexer machen. Für das, was wir allerdings lernen wollen, nämlich, dass es darum geht, zu verstehen, wie kommt man überhaupt zu unterschiedlichen Meinungen und Ansichten darüber, wie Wirtschaft zusammenhängt. Dafür ist es völlig ausreichend, dass wir uns mit den einfachen Modellen beschäftigen. Wenn wir mal auf die Folie 3 schauen, hier geht es uns also um nichts anderes als darum, dass wir uns klar machen, dass auch einfache Modelle ihren Sinn haben. Wenn Sie zum Beispiel eine Reise planen von Ravensburg nach Hamburg, dann werden Sie das nicht über eine Abfolge von Plänen im Stadtplanmaßstab von 1 zu 15.000 machen, sondern Sie werden sich unter Umständen eine Karte anschauen im Maßstab 1 zu 1 Million oder 1 zu 1,5 Millionen, weil es Ihnen darum geht, nur dieses Fernstraßennetz mal zu sehen, das da in Frage kommt für Ihren Verkehr. Heutzutage im Zeitalter der Navis kriegen wir das nicht mehr so mit, aber auch da sehen Sie, dass Sie unterschiedliche Auflösungen bekommen, je nachdem, ob Sie über Land fahren auf der Autobahn oder ob Sie in der Stadt sich bewegen. Und das zeigt wiederum, dass es für bestimmte Situationen auch grobe Modelle tun und es müssen nicht die feinen Modelle sein, die man auch machen könnte. Für unsere Zwecke also, dass wir eine Orientierung bekommen, was ist wichtig, um sagen zu können, wie ticken diese Modellbauer? Dafür reichen uns die einfachen Modelle und mit denen können wir uns dann auch zufrieden geben. Was gehört noch zu den einfachen Modellen? Wir werden das Ausland, wie gesagt, weglassen und wir werden dann immer im ersten Moment mal schauen, haben wir eine Chance, dass die Wirtschaft, so wie wir sie aufbauen, nur mit den Unternehmen und den privaten Haushalten funktioniert? Oder gibt es einen Bedarf dafür, dass der Staat irgendeine Rolle übernimmt? Wir werden also dann auch drauf schauen, was ist die Aufgabe des Staates in diesem Modell und daraus resultierend natürlich, welche Wirtschaftspolitik muss der Staat betreiben, wenn er eher der Überzeugung ist, die eine Denkrichtung ist die richtige oder die andere Denkrichtung ist die richtige. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch gleich nochmal etwas sagen, was ich wahrscheinlich noch mehrfach wiederholen werde. Für mich ist es nicht wichtig, für welche Modellwelt Sie sich entscheiden. Sie sind da völlig frei. Sie sind auch deshalb völlig frei, weil ich der festen Überzeugung bin, dass keine der beiden Theoriewelten, die hier aufeinander prallen, wir werden das dann sehen, welche das sind und warum die solche Welten bilden, bin der festen Überzeugung, dass keine dieser beiden Theoriewelten nachweisen kann, dass sie Recht hat und die andere Unrecht hat. Beide finden plausible Argumente, warum sie die bessere Theoriewelt sind. Aber letztendlich hängt es davon ab, was wir glauben, was die bessere Theoriewelt ist, Und das können wir dann mit ruhigem Gewissen zur Basis unseres Denkens machen, denn bis jetzt ist trotz einiger Anläufe, das zu ändern, nichts wirklich Überzeugendes da, dass die beiden Theoriewelten zur Deckung bringen würde, wo man sagen würde, ah ja, wenn man das ein bisschen dreht, dann ist ja das andere genauso damit eingeschlossen, dann ist das gar kein Widerspruch. Also dieses klassische Rezept, das wir kennen von Hegel, These, Antithese und dann gibt es irgendwann diese Synthese, das ist versucht worden, aber bisher nicht gelungen. Und auch nicht gelungen ist bisher eine dritte Modellwelt zu bauen, die nicht auf einer dieser beiden Ursprungstheoriefelder, auf einem dieser beiden Ursprungstheoriefelder aufsetzt, sondern etwas ganz Neues kreiert. Wir warten darauf, dass sowas mal kommt, aber bis jetzt warten wir da vergeblich. Das heißt, wir müssen uns diese beiden existierenden Theoriewelten anschauen und weil wir nichts Besseres haben und die sich widersprechen, werden wir uns für eine entscheiden müssen, die wir für plausibler halten und wo wir dann von der Politik erwarten, dass sie die Ideen dieser Politik, dieser Wirtschaftstheorie auch umsetzt in praktische Politik. Zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Maßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen von Corona. Da werden zig Milliarden ausgegeben. 750 von der Europäischen Union, 180 von der Bundesrepublik Deutschland und dann von den ganzen umliegenden Staaten auch. Das wird alles auf Kredit gemacht. Das heißt, ihr seid an der Zahlung der Zinsen und der Tilgungen dafür beteiligt. Und dann ist natürlich die Frage, ist das sinnvoll? Ist das etwas, was euch auch hilft, weil es dafür sorgt, dass dann, wenn ihr die Hochschule verlasst, ihr eine Chance habt, einen Job zu finden, weil die Politik jetzt die richtigen Weichen gestellt hat, um aus dieser Krise rauszukommen. Deswegen meine ich erstens, es muss uns interessieren und zweitens meine ich auch, es steht euch gut an, dass ihr euch eine Meinung bildet. Weil aber diese Meinungsbildung letztendlich eine Glaubensentscheidung ist, was glaube ich denn, was richtig ist? Deswegen steht es mir als Dozent auch nicht zu, zu sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch und ich mache da einen Unterschied und so weiter. Ich versuche immer in der Klausur Fragen zu stellen, wo sie genötigt sind, darzulegen, was ist Ihre Überzeugung und was resultiert aus Ihrer Überzeugung? Oder was sollte man dann nicht tun, wenn man Ihrer Überzeugung ist oder so etwas? Und das dient dazu, um Sie frühzeitig anzuhalten, so ein bisschen sich hinter diese Kulissen zu denken und zu sagen, ja, was erscheint mir denn jetzt eigentlich plausibler? Und damit wir da nicht maßmäßig Hürden übersteigen müssen, deswegen macht man das eben mit diesen einfachen Modellen. Die Folie 4 listet nochmal auf, was da so wichtig ist. Ich habe mir erlaubt, eine Filmreferenz einzubauen, bei dem Blick darauf, dass wir eben mit einem einfachen Modell arbeiten, das wenig gemeinsam hat mit den großen ökonometrischen Modellen, die wir benutzen zur Prognose wirtschaftlicher Entwicklungen seitens der Wirtschaftsforschungsinstitute und so weiter. Also da gibt's viel detailreichere und realitätsnähere Modelle, als die wir anschauen. Aber die Basis dieser Modelle, das was überhaupt zu diesen verschiedenen Modellwelten führt, das ist überall das Gleiche. Und auch die Konsequenzen aus dieser unterschiedlichen Basisannahme sind sehr, sehr ähnlich in den komplexen Modellen eines Wirtschaftsforschungsinstituts und in den einfachen Modellen, die wir uns hier anschauen. Und ich erlaube mir da eben zu verweisen auf ein berühmtes Lied aus einem Film namens Casablanca mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. der, das da lautet, the fundamental things apply as time goes by. Wen das interessiert, wer das mal hören möchte, ich habe unten die Links aufgeführt, die euch zu YouTube führen, damit ihr dort mal das anhören und ansehen könnt im Original. Und ganz berühmt ist auch das Ende des Films. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, damit ihr das besser versteht, was da ins Spiel kommt. Es gab eine deutschlandfreundliche französische Regierung in Vichy während der Besatzungszeit, sodass Südfrankreich formell nicht unter der Herrschaft des Deutschen Reiches stand, solange es dieses Vichy-Regime gab. Und dieses Vichy-Regime hat sich dann eben teilweise zum Handlanger gemacht der deutschen Interessen und das unter anderem auch in Casablanca. So, damit sei es bewendet, achtet auf das, was in den Müll fliegt und dann habt ihr da noch ein bisschen mehr Spaß vielleicht an diesem Ausschnitt, der da kommt, wenn ihr auf dieses Ende klickt, diesen Link. So, Film ist nicht unser zentrales Thema. Unser zentrales Thema haben wir aufgerissen auf der Folie 5. Der Grundsatzstreit Marktoptimismus und Marktpessimismus. Im Kern geht es darum, was können Märkte und wo versagen Märkte. Das ist der Streitpunkt, aus dem heraus die beiden grundlegend unterschiedlichen Theorielager resultieren für die kapitalistische Marktwirtschaft, die kapitalistische Wirtschaftspolitik. Diese beiden Theorielager resultieren aus dieser Fragestellung. Es gibt noch ein drittes Theorielager, das daraus resultiert, das aber nichts mit Kapitalismus und mit Marktwirtschaft am Hut hat, nämlich der Kommunismus. Ich hoffe, dass ihr im ersten oder zweiten Semester darüber ein bisschen was gehört habt. Was dem Kommunismus auf jeden Fall fehlt, ist die Möglichkeit, auf Märkten Eigentumsrechte zu übertragen. Deswegen kann er nicht eine Marktwirtschaft sein, auch wenn ähnliche Organisationsstrukturen für manche Aspekte verwendet werden. Ja, also wenn man in einem kommunistischen Land in den Laden geht, dann nimmt man dort auch Ware an sich und gibt Geld her. Aber von der Idee her, wie der Kommunismus funktioniert, ist ja alles, was produziert wird, Volkseigentum. Deswegen kann ich mir hier nicht etwas individuell aneignen. Ich kann nur eigentlich hier eine Zuteilung von dem erhalten für die Individualnutzung von dem, was mir kollektiv vorher eh schon gehört hat. Und deswegen fehlt da im eigentlichen Sinne dieser Eigentumsübergang, das ist mehr eine Besitzübergabe gegen Gutschein oder sowas. Also, wir wollen uns aber mit der kapitalistischen Idee beschäftigen. Das ist die für uns interessante und die steht im Fokus unserer Betrachtung. Alles andere wäre jetzt hier an dieser Stelle so ein bisschen Zeitverschwendung. Es gibt hier einen ganz einfachen Grundsatz, eine einfache Grundüberlegung, die uns weiterhelfen kann, dann auch im weiteren Verlauf die Dinge gut einzuordnen. Je mehr man auf den Markt vertraut, je mehr man glaubt, dass der Markt Dinge richten kann, desto weniger Grund gibt es, dass der Staat sich einmischt in die Märkte. Lasst mir aber an der Stelle auch gleich eines sagen. Das, was manche Neoliberale verkünden, nämlich der Staat solle sich völlig raushalten aus der Wirtschaft, ist restloser Quatsch. Restloser Quatsch. Der Staat kann und darf sich nicht raushalten aus der Wirtschaft, denn wenn ihr zum Beispiel zurückdenkt an so etwas wie natürliche Monopole, das heißt also ein Monopol, das dadurch entsteht, dass es sich für niemand Zweiten betriebswirtschaftlich rentiert, noch einmal das Gleiche aufzubauen. Fallbeispiele dafür sind Telekommunikation per Festnetz, dann Schienenverkehr, was haben wir noch, Stromverteilung, Gasverteilung und so weiter, da rentiert es sich nicht, zwei oder noch mehr Netze parallel zu bauen, sondern wer als Erster da ist, der hat zunächst einmal das natürliche Monopol. Wenn dann der Staat nicht hergeht und zwingt diesen Monopolisten zu fairen Bedingungen, andere seine Infrastruktur benutzen zu lassen, dann gibt es keinen Wettbewerb, keine Wettbewerbspreise und dann kann der Monopolist in Ruhe die Bürger des Staates ausbeuten. Und das kann nicht die Idee sein. Ja, das ist nur ein Beispiel dafür, dass also der Staat sich durchaus einmischen muss und dass er nicht naiv sein darf und glauben darf, dass jeder Markt perfekt ist. Die Theorien, wie wir sie anschauen werden, werden das auch nie behaupten, dass jeder Markt perfekt ist. Sondern sie werden durchaus sagen, ja, da gibt es sowas wie natürliche Monopole und da muss der Staat intervenieren. Aber sie betrachten ein paar Märkte mit ganz besonderer Aufmerksamkeit und sie sagen, wenn da diese und jene Rahmenbedingungen erfüllt sind oder nicht erfüllt sind, dann hat es ganz dramatische Auswirkungen für das, was der Staat machen sollte, machen kann und für das, wie wir glauben, wie dann die Konsequenzen solchen Handelns sind. Schauen wir mal uns an, es gibt also Marktversagen in der Praxis, wie zum Beispiel eben bei diesem natürlichen Monopol. Und wie reagiert man denn darauf, wenn man so etwas diagnostiziert? Wie reagiert man insbesondere dann darauf, wenn man eigentlich glaubt, dass Märkte alles richten können? Ja, wenn man also ein Marktoptimist ist, naja, dann überlegt er, wie kann er die Rahmenbedingungen des Marktes so verändern, dass ein gutes Ergebnis möglich ist. Also was kann er außenrum tun? Er lässt die Akteure auf dem Markt handeln, ohne dass er lenkend eingreift. Aber seine Idee ist, dass er erstmal die Beschaffenheit des Marktes so herrichtet, dass wenn dann die Akteure darauf handeln, wie sie es für richtig finden, dass dann eigentlich nichts Schlechtes dabei rauskommen kann. Also er ist bei der Regulierung dieser Rahmenbedingungen, das nennen wir Ordnungspolitik, da ist der Staat dann ganz aktiv. Der Marktpessimist, der sagt, die Märkte haben Reibungsverluste, sie haben Funktionsverluste, sie kommen nicht zügig genug oder gar nicht zu einem Marktgleichgewicht, von dem wir ja schon im zweiten Semester gehört haben. Das ist notwendig, damit wir hier die Situation haben eines Wohlfahrtsmaximums. Wenn also jemand sagt, da hängt's und knirscht's und die kommen da nicht hin, dann muss der Staat natürlich mehr tun, als nur außenrum so ein bisschen Ordnungspolitik machen. Ja, dann muss er unter Umständen direkt in die Märkte eingreifen, wenn er hier unangemessene Situationen beobachtet und sagen, dann machen wir hier ein bisschen mehr Nachfrage oder dort ein bisschen mehr Angebot oder irgend so etwas. Und diese Steuerung von Mengen, das ist also das Typische für den Marktpessimisten. Und damit wir das auch gleich richtig ziehen, der Kommunismus ist für die Steuerung der Angebotsseite in dieser Situation. Das, was wir uns anschauen werden, diese kapitalistischen Doktrinen, die sagen, ne, so alles können die Märkte dann doch nicht, diese Variante, die ist für die Steuerung der Nachfragemengen. Im kommunistischen Fall gehört dem Staat grundsätzlich mal alles, was benutzt wird, um Güter, um Waren und Dienstleistungen zu erzeugen. Im kapitalistischen Fall ist das alles im Privateigentum. Und dementsprechend hat der Staat nur Einflussmöglichkeiten, indem er selber zum Beispiel seine Nachfrage vergrößert oder verkleinert. Auf das werden wir dann zusteuern bei diesen marktpessimistischen Theorien. Jetzt ist die Frage, ja, was ist denn sozusagen des Kaisers Bart, um den sich alle streiten? Des Kaisers Bart ist der sogenannte Preismechanismus. Ob es ihn gibt, ob er funktioniert, das ist der große Streitpunkt. Die Marktoptimisten glauben, diesen Preismechanismus gibt es. Und die Marktpessimisten sagen, wir haben große Zweifel, dass es diesen Preismechanismus gibt. Malt doch mal in Gedanken oder auf einem Stück Papier einen Markt auf, so wie es euch der Stefan Gnischek oder wer auch immer im ersten, zweiten Semester beigebracht hat. Ihr werdet dann eine Zeichnung vor euch haben mit einer Vertikal-, einer Horizontalachse. Je nachdem, was ihr präferiert, werdet ihr auf der Vertikalachse den Preis haben und auf der Horizontalachse die Menge. Oder auch umgekehrt, ist hier nicht so kriegsentscheidend, wie wir die Achsen haben. Und dann habt ihr da so ein Kreuz drin und das eine benennt ihr als Nachfragefunktion und das andere als Angebotsfunktion. Die Nachfragefunktion ist dadurch gekennzeichnet, dass bei wachsendem Preis sinkende Mengen existieren und die Angebotsfunktion ist dadurch gekennzeichnet, dass bei wachsendem Preis steigende Mengen existieren. Und in der Mitte habt ihr diesen Schnittpunkt, von dem es hieß, das ist der Punkt, an dem wir ein Wohlfahrtsmaximum haben. So, das ist die Zeichnung. Jetzt steckt aber in dieser Zeichnung eine ganze Reihe von Annahmen, die wir uns erst einmal vergegenwärtigen müssen. Das erste ist, ihr habt eine Achse, auf der das Signal aufgetragen wird, nämlich der Preis, und eine Achse, auf der die Wirkung aufgetragen wird, nämlich die Menge. Ihr habt nicht zwei Preisachsen. Und das bedeutet nichts anderes als der erste dieser Punkte, die ihr hier seht auf der Folie Nummer 8, nämlich, dass Angebot und Nachfrage auf denselben Preis reagieren. Ich habe in Klammer dazu gesetzt, in etwa denselben Preis. Wenn ihr zum Beispiel mal überlegt, ihr geht zum Reischmann rein oder meinetwegen auch zu, wie heißen diese Billigheimer, H&M oder Zara und kauft dort eine Klamotte. Dann zahlt ihr den Preis, der auf dem Preisschild draufsteht. Aber ist das, was ihr ausgibt, auch das, was der Händler einnimmt? Nein, natürlich nicht. Der Händler nimmt den Nettopreis ein, ihr zahlt aber den Bruttopreis. Das resultiert aber nicht in einem völligen Versagen und Zusammenbruch der Wirtschaft. Deswegen sage ich, wenn die Abweichungen nicht zu groß sind zwischen dem Angebots- und dem Nachfragepreis, dann klappt das auch, dieser Preismechanismus. Das zweite Bedingung. Ein Marktungleichgewicht löst die Tendenz zur Preisanpassung aus. Wenn ihr jetzt mal überlegt, auf eurer Preisachse fahrt ihr mal hin in Richtung höhere Preise, hin in Richtung niedrigere Preise, und dann seht ihr, dass die, Entschuldigung, jetzt müssen wir anders, war jetzt schon auf dem dritten Punkt, können wir allerdings auch machen, ja, wenn ihr da zu den höheren oder zu den niedrigeren Preisen fahrt, dann seht ihr, dass die Mengen sich verändern. Und zwar, wenn ihr in Richtung höhere Preise fahrt, dann wird die Nachfragemenge geringer und die Angebotsmenge größer. Und das ist das, was in dem dritten Punkt drin steht, nämlich eine Preisänderung löst eine Tendenz zur gegenläufigen Mengenanpassung an. Das heißt, die eine Menge steigt, die andere Menge fällt, obwohl ja die ein einheitlicher Preis gilt und damit auch eine einheitliche Änderung des Preises. So, jetzt schauen wir dann noch auf das mittlere. Angenommen, ihr habt eine Situation, bei der Angebots- und Nachfragemenge auseinandergehen. Sagen wir mal, die Angebotsmenge ist kleiner als die Nachfragemenge. Was passiert dann? Dann werden die Nachfrager sagen, hey, oder ein paar von den Nachfragern, nicht alle, ein paar von den Nachfragern werden sagen, hey, ich wäre bereit, mehr zu bezahlen, wenn ich mehr bekomme. Und für die Unternehmen ist dieser Vorschlag, dass sie bereit wären, mehr zu bezahlen, wenn sie mehr bekämen, das ist für sie ein Anreiz, auch mehr anzubieten, aber zu einem höheren Preis. Und das heißt also, ein Marktungleichgewicht löst eine Tendenz zur Preisanpassung aus. Umgekehrt, wenn die Angebotsmenge größer ist als die Nachfragemenge, wenn die Unternehmen sagen, wenn ihr uns jetzt das abnimmt, dann kommen wir euch mit dem Preis entgegen. Die Verbraucher sagen, ja, wenn es billiger wird, nehmen wir schon ein bisschen mehr ab. Ja, der ein oder andere wird dann neu dazukommen. Derjenige, der bisher schon nachgefragt hat, wird vielleicht sagen, nehmen wir ein bisschen mehr davon. Das heißt, diese drei Punkte, die wir hier haben, sehen wir eigentlich in dieser Normalform einer Marktdarstellung. Ihr wisst auch, es gibt davon abweichende Geschichten. Zum Beispiel, dass die Nachfrage ansteigt, wenn der Preis ansteigt bei Luxusgütern, der sogenannte Veblen-Effekt. Also nicht jeder Markt ist so beschaffen. Deswegen nochmal das, nur ein blinder Neoliberaler wird sagen, ich schaue da gar nicht hin, sondern jeder Vernünftige, auch der Marktoptimist, wird sagen, ja, wir müssen erst einmal analysieren, ist denn der Markt so, wie es dieser Preismechanismus vorgibt. Wenn er so ist, wenn diese drei Bedingungen gelten, dann sprechen wir davon, wir haben einen funktionierenden Preismechanismus. Und das hat eine ganz gravierende und ganz wichtige Auswirkung. Immer dann, wenn wir glauben, dass es einen funktionierenden Preismechanismus gibt, dann unterstellen wir auch, dass ein Markt automatisch zu einem Gleichgewicht tendiert. Ich wiederhole es nochmal. Immer dann, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, gehen wir davon aus, dass ein Markt automatisch zu einem Marktgleichgewicht, also zu einem Wohlfahrtsmaximum führt. Da braucht man dann nichts mehr tun. Ja, da ist kein Eingriff in den Markt mehr notwendig. Wenn ich also die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt habe und es gibt diesen funktionierenden Preismechanismus, dann muss ich nicht mehr in den Markt eingreifen, um hier zu erreichen, dass ein Gleichgewicht kommt. Boah. Wenn ich allerdings Zweifel habe, ob dieser Preismechanismus existiert, wenn ich mir vielleicht sogar sicher bin, dass er nicht existiert, ja dann ist mit dem automatischen Marktgleichgewicht ziemlich schlecht, ziemlich essig. Ja, das funktioniert dann nicht so toll. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, nämlich die Anpassung, die der Markt vornimmt, ist das eine, aber die Frage bleibt, wie schnell geht das? Ist es dann ratzfatz erledigt oder dauert es ewig und drei Tage, bis sich so ein Markt anpasst? Nehmen wir mal an, wir sind in einem Ungleichgewicht. Dann streben wir dieses Gleichgewicht an, weil es das Wohlfahrtsmaximum ist, weil dort die maximal mögliche Gütermenge ausgetauscht wird. So, dann spielt es doch eine Rolle, wie schnell wir da hinkommen zu diesem Wohlfahrtsmaximum. Ob das ewig dauert, wir also jedes Jahr wieder Wohlfahrtsverluste haben, weil wir nicht im Wohlfahrtsmaximum sind. Oder ob das so mit dem Schnippen meines Fingers erledigt ist und schon haben wir ein Wohlfahrtsmaximum. Das ist eine ganz entscheidende Frage, die wir klären müssen. Was passiert hier wie schnell? Dieses Was passiert, naja, das hätte man da jetzt mit der Folie 8 schon gehabt, gell, mit diesem Preismechanismus, aber was müssen wir denn machen, damit das möglichst schnell passiert? Naja, und hier sagen jetzt die Marktoptimisten, das kann schon unterschiedlich schnell passieren, dieses Anpassen. Das geht nicht immer hauruck, ja. Aber sagen sie, wir kennen ein Korsett von Bedingungen, Wenn die erfüllt sind, dann, sagen sie, dann haben wir den schnellstmöglichen Anpassungsprozess. Dann geht es wirklich ratzfatz und die Wohlfahrtsverluste, die wir haben während der Dauer dieser Anpassung, sind minimal. Die vom anderen Lager, die Marktpessimisten, die sagen, also wenn wir mal ganz nett zu euch sein wollen, dann glauben wir, dass es auf den wichtigen Märkten der Volkswirtschaft diesen Preismechanismus gibt. Lasst uns das einfach mal annehmen. Ja? Wir wollen heute mal nicht so sein, sagen die Marktpessimisten, sind wir mal nett zu euch. Okay, gegen meine bessere Überzeugung, es gäbe mal diesen Preismechanismus. Aber sagen sie, das mit diesem Ratzfatz mal eben anpassen, das ist nicht. Da gibt es Dutzende von Hindernissen auf diesem Weg zur Anpassung. Und das, was es in der Folge dieser Dutzende von Hindernissen gibt, das sind, wie es der Begründer dieser marktpessimistischen Theorie gesagt hat, ein gewisser John Maynard Keynes, das sind sticky prices, klebrige Preise. Das ist das, was er sagt, was hier im Kern diesen Anpassungsprozess hemmt und dazu führt, dass wir Jahr für Jahr wieder Wohlfahrtsverluste hätten, selbst wenn es denn unwahrscheinlicherweise so wäre, dass wir diesen funktionierenden Preismechanismus hätten. Ganz schön gemein von dem Typen. Und er hat noch eins draufgesetzt, weil er... Manchmal muss man jemandem, der am Boden liegt, auch nochmal eine einhauen. Er hat nämlich gesagt, dass ihr glaubt, längerfristig wird das alles ein Gleichgewicht oder meint, das könnte so werden, ja, weil sich dann der Preismechanismus schon durchsetzen wird, auch wenn mit den Sticky Prices irgendwie was hat und so weiter. Das interessiert doch niemanden. Denn in der Zeit da bis nach eurer marktoptimistischen Meinung diese Anpassung passiert ist, in dieser Zeit da sind wir alle schon hin. Er hat das natürlich auf Englisch formuliert, er war ja schließlich Engländer. In the long run we are all dead. Sollte signalisieren, das interessiert nicht, wenn sowas langfristig sich anpasst. Das politische System als erstes überlebt es nicht. Und die Frage ist auch, wie sind die Schäden in der Bevölkerung, dass hier die entstehen, während wir weg sind vom Gleichgewicht. Ja, Mangelversorgung ist der gängige Schaden, der hier entsteht. Aber jetzt schauen wir nochmal auf die Denkwelt der Marktoptimisten wieder. Die sagen, nein, wenn der Staat richtig nachdenkt, richtig handelt, konsequent handelt und nicht immer auf dieses Genöckel der Marktpessimisten achtet, dann kann er Märkte so zum Funktionieren bringen, dass sie wirklich ratzfatz diese Preisänderungen bewirken, die zum Gleichgewicht kommen. Und da habe ich jetzt, war ich so frei, da mal rechts unten auf der Folie 9 diese Fotografie zu machen von einem Artikel aus der Allgäuer Zeitung. Man solle doch nicht immer darauf achten, dass alles möglichst billig ist. Ja, das war damals auf Fleisch und sowas bezogen. Aber genau das ist der Punkt, der von den Marktoptimisten angestrebt wird. Eine Fokussierung von allem, was Wettbewerb ist, auf den Preis. Der Preis soll das zentrale Wettbewerbskriterium sein auf den Märkten. Und dazu müssen wir natürlich jede Menge andere Wettbewerbskriterien oder wettbewerbsverzerrende Elemente, wie sie jetzt die Kollegen benennen würden vom Marktoptimismus, die müssen wir beseitigen. Und das ist die zentrale Aufgabe des Staates. Und dann schauen wir heute mal auf der Folie 10 jetzt, was denn eigentlich nun dieser magische Schmierstoff ist, der dafür sorgen soll, dass beim Preismechanismus nichts quietscht, nichts langsam geht, sondern dass alles klutscht und plupp, Hammer, Marktgleichgewicht. So, also überlegen wir das mal. Das Erste, was Sie sagen, ist, Markttransparenz wäre super. Das heißt, sowohl die Anbieter wie die Nachfrager auf einem Markt sollen wissen, wer ist bereit, zu welchen Preisen welche Mengen zu verkaufen. Und welche Mengen addieren sich denn dann auch bei einem bestimmten Preis, die angeboten oder die nachgefragt werden. Wenn ich das weiß, dann werde ich nämlich nicht zu ineffizienten Preisen handeln. Also ich nehme mal an, der Preis ist ziemlich hoch und ich weiß jetzt, dass die Anbieter viel zu viel produzieren werden und hinterher sich dumm anschauen und sagen, warum haben wir jetzt eigentlich so viel produziert, wie werden wir das wieder los, lasst uns eine Preissenkung machen. Dann werde ich halt nicht zu dem überhöhten Preis die Ware kaufen, sondern abwarten, bis der Preis dort ist, wo ich sage, ja, jetzt ist das ausgeglichen, das Marktgeschehen, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr günstiger werden. Und umgekehrt werden die Unternehmen auch sagen, sind wir blöd und verkaufen unter dem Preis, wo uns eh alles abgenommen wird. Da warten wir jetzt, bis die Verbraucher das auch registrieren, dass wir zu dem Preis nicht verkaufen wollen und höher gehen mit ihren Preisgeboten und dann verkaufen wir. Und wenn ihr euch das nochmal vergegenwärtigt anhand eurer Zeichnung von dem Markt, dann heißt es nichts anderes, als wir hangeln uns von oben und von unten ran an diesen Gleichgewichtspreis. Und bevor der nicht erreicht ist, wird wahrscheinlich nicht viel Geschäft stattfinden, wenn diese Markttransparenz herrscht. Also wenig Handel zu abweichenden Preisen. Alles wartet mehr oder weniger darauf, dass endlich dieser Gleichgewichtspreis erreicht ist und alles strebt danach. Freie Preisbildung. Das heißt, der Staat hält die Anbieter und Nachfrager nicht davon ab, den Preis zu benennen, den sie für richtig befinden. Nicht zuletzt natürlich auch in dem Glauben, dass es dann zum Gleichgewichtspreis kommen wird. Das, was der Staat also nicht machen soll, sind Höchst- und Mindestpreise. Wenn natürlich der Mindestpreis zufälligerweise unter dem Gleichgewichtspreis läge und der Höchstpreis über dem Gleichgewichtspreis, dann hätten wir da kein Problem. Dann würden wir das wahrscheinlich nicht registrieren, dass die freie Preisbildung gehemmt ist, sondern würden trotzdem zu einem Gleichgewicht kommen. Aber wer kann schon davon ausgehen, dass der Staat immer überall, ohne dass vorher ja ein voller Wettbewerb vielleicht da ist oder sowas, dass er da von vornherein weiß, was ist denn der richtige Gleichgewichtspreis und dann seine Schranken an die richtige Stelle setzt. Deswegen soll er es lieber gleich lassen. Es gibt aber eine Ausnahme, wo sich der Staat einmischen darf. Und das ist sowas wie die Mineralölsteuer, die wir an der Tanke zahlen. Oder die Tabaksteuer. Nämlich immer dann, wenn eigentlich der betriebswirtschaftliche Preis der falsche ist, weil er bedeutet, dass die Gesellschaft aufkommen muss für Teile der vom Produkt in Produktion oder Gebrauch verursachten Kosten. Immer dann ist der Staat eigentlich nicht gebeten, sondern gezwungen, dass er hier eine Korrektur herbeiführen soll, indem er diese externen Kosten internalisiert und damit dafür sorgt, dass also der betriebswirtschaftliche und der volkswirtschaftliche Preis zur Deckung kommen, indem der Staat einen Preisaufschlag verlangt. In der Realität wirkt dieser Preisaufschlag wie ein Minimumpreis. Unter diesem Steuersatz pro Liter Benzin oder sowas kann der Preis eigentlich nicht gehen. Insofern ist es richtig, wenn wir das hier in diese Rubrik mit einbeziehen, freie Preisbildung und bei Mindestpreisen, ja, dass wir hier mit einbeziehen diese Produktsteuern, aber solange diese Produktsteuern nicht irgendwie sowas sind wie eine Luxussteuer, wo man sagt, das braucht nicht jeder, das kann man dann auch von den Reichen einfach noch ein bisschen mehr verlangen oder sowas, sondern solange das Produktsteuern sind, die darauf fußen, dass hier externe Kosten entstehen, solange kann man hier ruhigen Gewissens diese mehr Preise verlangen. Wer übrigens nicht mehr so ganz sattelfest ist mit Externalitäten und sowas, der kann das ab Folie 20 nochmal nachschauen. Externe Effekte, Externalitäten und externe Kosten und Erträge und so weiter. Ich werde es nicht als Stoff machen, es wird nicht in der Prüfung sein, Folie 20 folgende, aber es schadet nicht, wenn er mit diesen Begrifflichkeiten klarkommt, die tauchen doch immer wieder auf, auch im 5. und 6. Semester nochmal. Da geht man halt dann davon aus, dass ihr das schon kennt aus dem 1. und 2. Semester und euch das nicht mehr hat beibringen müssen, jetzt dann im 3., 5., 6. Semester. So, Preisbildung, Markttransparenz haben wir abgehandelt. Das nächste ist ein bisschen vielschichtiger, die Homogenität der Güter. Ich sage jetzt zuerst mal, was es nicht heißt. Das heißt nicht, dass eine Anzugshose und eine Jeans dasselbe ist. Das heißt nicht, dass ein Urlaub in Alaska und ein Urlaub im Mittelmeer dasselbe ist. Gut, das hätten wir jetzt mal aus dem Weg. Was heißt aber dann? Das heißt, dass es zum Beispiel für mich keine Rolle spielt, ob ich ein bestimmtes Gut jetzt oder in einer Woche kaufe, beziehungsweise geliefert bekomme. Ich habe die Zeit, auf einen vernünftigen Preis zu warten. Das spielt wieder zusammen mit der Markttransparenz, ja, dass wir da sagen, ich weiß, der Preis wird runter oder wird raufgehen und die Zeit, die kann ich abwarten. Also ich bin nicht bereit, nur um Zeit zu sparen, einen ineffizienten Preis zu bezahlen. Das zweite, räumlich gibt es keine Präferenzen. Es ist mir also gleich, an welchem Ort ich das Geschäft tätige. Das erleben wir jetzt sowieso schon, ja, indem wir zum Beispiel bei Amazon einkaufen oder bei Zalando oder sowas und nicht mehr so, wie es früher üblich war, in der nächsten Stadt oder im eigenen Ort. Die Raumpräferenz hat sich also so ein bisschen aufgelöst und das soll auch ganz konsequent sein. Wir sind also bereit, dort zu kaufen, wo es billiger ist. Das hieße zum Beispiel natürlich auch, dass wir bereit wären, vielleicht in Österreich zu tanken, obwohl da natürlich schon etwas reinspielt. Warum ist Tanken in Österreich billiger? Weil die davon ausgehen, dass es weniger externe Kosten gibt des Autofahrens, von denen sie glauben, die müssten sie den Benzinpreis anlasten. Und da ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt dem ausweichen, wenn wir sozusagen hier Auto fahren und dann aber das Benzin so tanken, dass wir nicht für die externen Kosten aufkommen wollen des Autofahrens, dann ist das eigentlich eine ethische Sauerei und sollte nicht der Fall sein. So, schauen wir auf die nächste Teilbedingung, die zur Homogenität der Güter gehört, nämlich keine persönlichen Präferenzen. Was bedeutet das? Das bedeutet zum ersten Mal, dass du nicht etwas günstiger kriegst, weil du Beziehungen hast. Das heißt, für alle Geschäftspartner gelten die gleichen Bedingungen. Gibt also nicht so Preisinseln, ja, wo man sagt, ah, du bist der Bildungseinrichtung, kriegst du es billiger, bist du Student, kriegst du es billiger oder sowas. Und auch nicht, ich kenne dich, kriegst du es billiger. Bedeutet auf der anderen Seite auch, dass wenn der Verkäufer noch so pumpig ist, er aber die niedrigsten Preise hat, dass er dann trotzdem bei dem einkauft. Das vierte ist das Kritischste, warum ich gleich vorausgeschickt habe, dass eben eine Anzughose und eine Jeans nicht dasselbe ist und eine Reise nach Alaska nicht das gleiche ist wie im Mittelmeer und so weiter. Nämlich, es spielt keine Rolle, wie das Erscheinungsbild eines Produktes ist. Es spielt eine Rolle, was für eine Art von Produkt es ist, aber nicht, wie das Erscheinungsbild ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns nicht blenden lassen von Marketing. Marketing, das uns glauben macht, dass Markenprodukte grundsätzlich besser sind als No-Name-Produkte. Marketing, das uns glauben macht, dass dieses oder jenes Produkt besonders gern getragen wird von den Stars und dass wir uns sozusagen den kleinen Star anziehen können, indem wir die gleichen Klamotten tragen. Dieses ganze Image fabrizieren, das zum Marketing gehört, das ist hier aus Sicht dieser Forderung wie ein Luftballon, wo es Bop macht und weg ist er. Und dieses, was heißt, oder lasst mich ein Praxisbeispiel geben, der mir über den Weg gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Modemarke namens Moschino oder Moschino, je nachdem wie man es ausspricht, kennt. Die neigen dazu, immer ihren Labelnamen in großen fetten Buchstaben zu haben. Da gibt es dann zum Beispiel so Gürtel mit diesen großen fetten Buchstaben in Metall. Da hat man dann schon immer Befürchtungen, wenn das irgendeine schlanke Frau trägt, dass die dann vorn übergebeugt geht. Aber das ist deren Erscheinungsbild. Die wurden gegründet als ein Unternehmen, das sich beschäftigen sollte damit, qualitativ gute Mode mit einem guten Aussehen zu einem sehr günstigen Preis auf den Markt zu bringen. Also anders als H&M, der sagt, Qualität muss nicht gut sein, es muss nur billig sein, waren die also wirklich die Koppelung von Qualität gut, Design gut, Preis niedrig. Und die wollten dann sozusagen als, ja, ist zwar ein Widerspruch in sich, aber ihr wisst, was ich meine, als No-Name-Label in die Modegeschäfte rein. Dann haben sie nach 2-3 Jahren Bilanz gezogen und haben gesagt, also wir haben tolle Lieferanten, tolle Designer, haben einen gewissen Zugang zu den Modegeschäften, aber das, was wir da einnehmen, ist zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Was machen wir also? Stampfen wir die Idee ein, sagen wir, Mist, war nichts, oder entwickeln wir die Idee weiter? Sie haben sich dann für Weiterentwickeln entschlossen und sind hergegangen und haben eine Neupositionierung der Marke gemacht. Gleiche Designer, gleiche Lieferanten, im Wesentlichen auch gleiche Absatzfirmen, also Modehäuser. Aber sie haben die damalige Crème de la Crème der Luxusmodels genommen, haben die in ein Luxus-Setting reingesetzt, also weiß ich, eine Villa in Saint-Tropez oder irgend so etwas, und haben dort ihre Modeshoots gemacht und haben das Ganze dann in Hochglanz rausposaunt in diesen Einschlägen, Zeitschriften wie Vogue und so weiter und so fort. Ja, und sie haben noch etwas gemacht. Sie haben die Preise für die Produkte auf ein Mehrfaches dessen gesetzt, was sie vorher kosteten. Und das, obwohl die Lieferanten, die Designer und so weiter alle die gleichen waren. Aber sie haben die Preise vervielfacht. Also so ein Gürtel, der vorher vielleicht 50 Euro gekostet hätte, hat halt dann 300 Euro gekostet. Was ist passiert? Nach der reinen volkswirtschaftlichen Lehre hätten wir erwartet, die Firma kollabiert. Aber was ist schon die reine Lehre? Wir hatten hier den klassischen Veblen-Effekt, nämlich es ist nicht nur der nominale Absatz gestiegen, also der Wert dessen, was sie verkauft haben, die Gesamtsumme ihrer Verkäufe, sondern es ist auch der mengenmäßige Absatz gestiegen. Weil heute es doch so toll ist, wenn du das gleiche Gewand trägst wie das Luxusmodel, das gerade in ist. Ja, ich weiß nicht, wer das jetzt gerade ist, aber ihr werdet es schon wissen. Das sagt diese Homogenitätsbewegung. Das muss einem wurscht sein. Es muss einem egal sein, was hinten auf der Jeans für ein Logo drauf packt. Hauptsache ist, die passt. Und dann kann man vielleicht noch den Rubbeltest machen am Knie, ja, ob die jetzt wirklich schneller durchscheuert oder nicht. Und wird im Zweifelsfall feststellen, so wie ich das auch festgestellt habe, als ich Kinder bekommen habe mit meiner Frau, dass wenn man am Boden rumrobbt auf die Knie, dass dann ein Markenjeans genauso schnell hier ist wie ein No-Name-Jeans. Und das ist dann letztendlich dieses Homogene. Wenn es jetzt tatsächlich qualitative Unterschiede gäbe, also dass eine Markenjeans, was weiß ich, fünfmal so lang hält wie eine No-Name-Jeans, Wenn es tatsächlich der Fall wäre, dann wäre es nicht dasselbe Produkt und dann wäre auch ein unterschiedlicher Preis gerechtfertigt. Aber solange es das nicht ist, da soll eben diese Markttransparenz sich auch erstrecken in das Qualitative hinein, dass wir das erkennen und dass wir dann das günstigere Produkt kommen und sagen, blas mir doch den Schuh auf, dieses Markenlogo brauche ich nicht für meine Persönlichkeit. Nächstes, der Wettbewerb soll da sein. In den meisten Auflistungen zum vollkommenen Markt ist es unterteilt in zwei Bedingungen. Ich habe es zusammengefasst zu einer. Der Wettbewerb soll da sein, das heißt, man will verhindern, dass wettbewerbsreduzierende Praktiken greifen. Das ist das, mal das Aufkaufen des Kleinen durch den Größeren, ja, das Erwerben einer marktbeherrschenden Stellung durch irgendetwas anderes als durch den eigenen Unternehmenserfolg. Das Zweite, was da dazugehört, ist, es wird trotzdem Firmen geben, die ausscheiden, weil sie einfach zu doof sind fürs Geschäft oder sowas. Und im Laufe der Zeit könnte es dann sein, dass dann trotzdem am Ende nur noch ein Unternehmen da ist, obwohl der niemanden aufgekauft hat und so weiter. Deshalb ist die zweite Teilbedingung, die hier hineingehört, dass keine Marktzutrittsschranken bestehen. Also einmal keine Monopolbildung und zum zweiten keine Marktzutrittsschranken, damit auch immer wieder jemand hineinkommen kann in den Markt. Das ist also diese zweiteilige Bedingung. Ja, dann können wir schon auf das Folgende gehen. Eine hohe Anpassungsgeschwindigkeit von Preisen und Mengen hätten wir gerne. Also, das heißt zum Beispiel, dass die Verbraucher auch eine Wahrnehmung haben für die Situation und auch bereit sind, auf die Situation zu reagieren. Nicht, dass sie sagen, ja, der Preis ist jetzt zwar billiger geworden von dem, aber das interessiert mich nicht. Ja, ich bleibe trotzdem bei dem teureren Produkt oder so etwas. Das wollen wir nicht haben und deswegen haben wir hier diese Anforderung, dass die Anpassungsgeschwindigkeit groß sein soll. Das heißt zum Beispiel auch, dass der Staat zum Beispiel schauen muss, dass er zügig Baugenehmigungen erteilt für Unternehmen, die ihre Produktion ausweiten wollen und so etwas. Etwas, das wir nicht immer finden, ja, weil normalerweise die Wohnbevölkerung will zwar gerne haben, dass es vor Ort Arbeitsplätze gibt, aber das muss ja nicht sein, dass die vor meiner Haustür entstehen. Das kennen wir als das St. Florians-Prinzip. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, St. Florians-Prinzip. Das kommt aus einem, oder wird wunderschön aufgegriffen, muss ich vielleicht eher sagen, in einem Lied, das Pinzgauer Wallfahrtslied. Ich weiß jetzt nicht, wie das rüberkommt, wenn ich euch das ins Mikro singe, aber das geht ungefähr so. Die Pinzgauer wollten Wallfahrten gehen, wie die Wallfahrten. Sie wollten gern singen, konnten's nicht gar schön, wie die Wallfahrten. Und dann geht's ein bisschen weiter und eine der Strophen lautet dann: Heiliger St. Florian, du Wasserkibimo, wie die Wallfahrten. Verschon unsere Häuser, zünd andere, oh, wie die Wallfahrten. So, für alle, die nicht so ganz des Bayerischen mächtig sind, hier wird der heilige Florian als Patron der Feuerwehr und als derjenige, der vor Brand schützen soll, gebeten, dass er das eigene Haus doch verschonen möge und ein anderes anzünden. Also man sieht hier, die Bayern sind für die Doppelfunktionalität jederzeit zu haben. Ja, also diese Idee der Anpassungsgeschwindigkeit ist ganz wichtig und dem müssten sich dann eben Staat und Bürger auch mentalitätsmäßig nähern, dass Sachen nicht immer 50 Mal erwogen werden, sondern dass man halt schneller mal auch macht. Die Wirtschaftssubjekte optimieren ihren Nutzen bzw. ihren Gewinn. Das ist sozusagen eine Rationalitätsanforderung, dass man also von den Teilnehmern am Markt erwartet, dass sie nicht irrational agieren, sondern dass sie ein Ziel haben, das sie verfolgen und dass sie dieses Ziel auch konsequent verfolgen. Und ihr kennt es aus dem ersten, zweiten Semester mit diesen Nutzenfunktionen, ihr kennt es mit den Gewinnfunktionen. Und da sagt man, das ist der Fokus und das, was dazu beiträgt, das tun sie. Das heißt dann zum Beispiel eben auch, dass ich die billigere Ware lieber kaufe als die gleiche Ware, die teurer ist, und dass ich mich nicht blenden lasse von irgendwelchen Marketingbildern, die mir da vorgegaukelt werden und dergleichen mehr. Das ist also die Quintessenz aus dem Ganzen. Wenn wir diese Koppelung hätten, glauben, dass wir diese Koppelung haben, funktionierender Preismechanismus plus der vollkommene Markt, dann kriegen wir ein Ergebnis und das kriegen wir ratzfatz ganz schnell. Dieses eine Ergebnis heißt Marktgleichgewicht und das kriegen wir praktisch ohne Wohlfahrtsverluste. Die Marktoptimisten, wie schon gesagt, glauben erstens, es gibt diesen Preismechanismus auf den entscheidenden Märkten. Und zweitens glauben sie, der Staat ist in der Lage, diesen vollkommenen Markt fast vollständig herzustellen, indem er entsprechende Gesetze und Verordnungen erlässt. Und auch Aufklärung bei den Bürgern betreibt. Ja, wenn wir zum Beispiel nochmal denken an diese Homogenitätsbedingungen, dass dieser Nimbus, der da entsteht durch das Marketing, dass der zerstört werden soll, dann ist einfach ein ganz wesentlicher Punkt, der dazu beiträgt, dass der Staat zum Beispiel so etwas wie die Stiftung Warentest gründet, die dann sagt, das teure Produkt ist inhaltlich das gleiche wie folgendes billiges Produkt. Ja, das war für viele Bürger, als die Stiftung Warentest angefangen hat, völlig überraschend, dass man meinetwegen von einer Versandhausfirma, die es damals gab, namens Quelle, kennt heute keiner mehr, dass man von denen das gleiche Produkt beziehen kann wie von Siemens oder Bosch oder wem auch immer, nur halt unter einem anderen Namen. Das wusste man bis dahin gar nicht. Und dann kam plötzlich dieser Aha-Effekt und der hat natürlich die Markenhersteller dann auch das eine oder andere Prozent von ihrem Umsatz gekostet. Aber das ist immer noch nicht weit genug vorgedrungen. Da muss man eigentlich immer noch mehr machen und insofern finde ich es also aus Sicht dieser Marktoptimisten ziemlich schade, dass sich hier der Staat doch stark zurückgezogen hat aus dieser Finanzierung von Verbraucheraufklärung, speziell im Hinblick auf solche Produkttests und so etwas. Nachdem wir gehört haben, unter welchen Bedingungen ein Preismechanismus so weit beschleunigt wird, dass wir praktisch keine Wohlfahrtsverluste haben, können wir uns jetzt mal einem Beispiel aus der Praxis zuwenden und fragen, ja, glauben wir denn, dass da eigentlich dann der Preismechanismus noch funktionieren kann? Und zwar wollen wir uns mal den Mindestlohn vornehmen. Da sollte man vielleicht auch einfach mal ein bisschen was zum Hintergrund hören. Es gibt ja Tarifverträge. Tarifverträge schreiben Mindestentgelte vor für eine bestimmte Tätigkeit. Die Tarifverträge sind von Branche zu Branche unterschiedlich und teilweise auch von Region zu Region. Regionen sind oft Bundesländer, aber manchmal auch größere Räume. Und dann gibt es bisweilen auch noch sogenannte Haustarifverträge für große Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens, Telekom oder so etwas. So ein Tarifvertrag schreibt also schon einen Mindestlohn fest. Das Problem ist aber, dass gebunden an diesen Tarifvertrag nur diejenigen sind, die Bestandteil der verhandelnden Parteien sind. Verhandelnde Parteien sind die Gewerkschaften einerseits und Arbeitgeberverbände andererseits, beziehungsweise die Unternehmensleitung, wenn denn das ein Haustarifvertrag ist. Nichtmitglieder sind nicht daran gebunden. Das heißt, wenn ein Unternehmen den Tarifvertrag nicht anwenden will in seinem Haus, dann steht es ihm frei, aus dem Arbeitgeberverband auszutreten und damit gilt dieser Tarifvertrag nicht. Auch ist es so, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, den Tarifvertrag ganz oder teilweise ausschließlich auf Gewerkschaftsmitglieder anzuwenden, weil ja nur diese am Verhandlungstisch vertreten waren durch ihre Gewerkschafter. Manchmal gibt es zum Beispiel so Klauseln in Tarifverträgen, dass bestimmte Regelungen wie zum Beispiel Urlaubstage zur Weiterbildung oder so etwas, dass die nur für Gewerkschaftsmitglieder gelten, nicht aber für die normalen Arbeitnehmer im Unternehmen. Naja, durch diese Nichterstreckung auf Unternehmen, die nicht zum Arbeitgeberverband gehören, hat sich ein ziemliches Potenzial angesammelt von Unternehmen und dementsprechend auch von Mitarbeitern, die an diese Untergrenze, die hier ausgehandelt war, nicht gebunden war. Und man hat gesehen, dass in bestimmten Branchen es besonders stark ausgenutzt wird, wie zum Beispiel das Reinigungsgewerbe, aber auch Pflege und dergleichen mehr. Und deswegen gab es dann einen ersten Anlauf, hier unterstützend zu wirken und sozusagen den nicht qualifizierten Mitarbeitern oder den schwach qualifizierten Mitarbeitern Unterstützung zu geben in ihren Lohnverhandlungen mit den Arbeitgebern, weil es ja so ist, dass wenn ich jetzt eine Putzkraft suche, da ist ja keine besondere Qualifikation notwendig dafür. Deswegen gibt es grundsätzlich sehr viele. Es kann schon auch mal knapp werden, wenn längere Zeit Hochkonjunktur ist und Arbeitskräfte insgesamt wenig sind. Aber grundsätzlich habe ich da eigentlich keine Nachschubprobleme. Und das bedeutet, dass dem Bewerber um den Arbeitsplatz praktisch keine Möglichkeiten zur Verfügung stehen, dass er von mir einen höheren Lohn bekommen könnte, als den ich bereit bin, ihm zuzubilligen. Im Gegenteil. Ich kann diese Konkurrenz um den Arbeitsplatz ganz eiskalt dazu nutzen, dass ich sage, ja, wie billig machst du das denn? Und dann stelle ich den halt ein zu einem Lohn, der deutlich unter dem liegt, was ich noch bezahlen könnte für diese Tätigkeit, ohne ein Problem zu haben. Aber ich sage mir halt mal, jede Stunde, die der arbeitet, vergrößert sich mein Gewinn. Also das ist dieses Denken, das dazu geführt hat, dass man dann zunächst mal in bestimmten Branchen solche Mindestlöhne ermöglicht hat, dass da also der niedrigste Lohn, der in den Tarifverhandlungen ausgehandelt wird, zwischen den Unternehmen, die noch drin sind und den Gewerkschaften, dass der dann gilt für die nicht gebundenen Unternehmen. Irgendwann sah man, dass auch das noch nicht weit genug führt und dann ist man einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, jetzt führen wir einen gesetzlichen Mindestlohn ein, der im Prinzip für alle gilt. Ja, eine kleine Ausnahme sind Zwangspraktikanten insofern, als sie ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihrer Ausbildung absolvieren. Für die gilt die Mindestlohnregelung nicht. Auch für die Azubis gilt sie nicht. Aber ansonsten gibt es da eigentlich kaum Ausnahmen. Jetzt ist es natürlich so, dass so ein Mindestlohn die Bewegung der Einkommen nach unten bremst. Und da ist es natürlich schon spannend, wie zum Beispiel in einer Situation wie jetzt, wo viele in Kurzarbeit sind und vielleicht Angst haben um ihren Arbeitsplatz, wie in einer solchen Situation dann die Leute reagieren. Ob sie sagen, ne, unter Mindestlohn arbeite ich nicht, oder ob sie sagen, naja, also wenn ich es mir genau überlege, arbeite ich lieber für weniger als den Mindestlohn. Hauptsache ich habe Arbeit. Das ist etwas, das können wir nicht von vornherein beurteilen. Bislang hat sich die Befürchtung nicht bewahrheitet, dass durch den Mindestlohn es zu einer größeren Arbeitslosigkeit käme. Bislang war das kein Problem. Im Gegenteil kann man sagen, okay, es hat ein bisschen den Konsum angekurbelt, weil dieser Mindestlohn ja nichts ist, von dem man großartig was spart, sondern das Einzige, was man damit machen kann, ist mehr konsumieren. Also es war gut für die Wirtschaft unter Umständen sogar. Aber jetzt haben wir eine etwas andere Situation. Die Preise können nicht mehr nach unten reagieren. Ist also die Frage, treibt das vielleicht dann die Arbeitslosigkeit nach oben? Aber selbst wenn wir dann nichts sehen, großartig an Reaktionen, wenn sich der Preis nicht bewegt oder sowas, dann könnte ja vielleicht doch auch noch etwas anderes der Fall sein. Nämlich, dass wir plötzlich vielleicht wieder mehr Schwarzarbeit haben oder dass die Scheinselbstständigkeit weiter zunimmt. Denn das wären ja Ausweichreaktionen und diese Ausweichreaktionen würden in den Augen der Marktoptimisten zeigen, dass der Markt weiterhin in der Lage ist, gut zu reagieren und dass er halt sich ein Ventil sucht, wo er die Preis-Mengen-Relation so gestalten kann, wie das den Marktverhältnissen entspricht. Und wenn ich eben zu viel Angebot an Arbeitskraft habe und zu wenig Nachfrage an Arbeitskraft, dann würde man erwarten, dass der Preis nach unten geht. Ob er das jetzt auf offiziellem Wege tut, in den offiziellen Arbeitsverhältnissen, oder ob er es daran vorbei im Bereich der Schwarzarbeit oder der Scheinselbstständigkeit tut, das wäre dann letztendlich aus Sicht der Marktoptimisten egal. Der Markt würde nur einfach zeigen, dass sich von dieser staatlichen Festsetzung, die ja auch kollidiert mit dem zweiten Punkt aus dem funktionierenden Preismechanismus, nämlich dass ein Marktungleichgewicht eine Tendenz zur Preisanpassung auslöst. Damit kollidiert ja grundsätzlich die Idee des Mindestlohns. Und der Marktoptimist würde aber so die Existenz von Schwarzarbeit, von Scheinselbstständigkeit und so weiter so interpretieren, dass er sagt, seht ihr's? Das lässt sich einfach nicht beseitigen, dieses Funktionieren des Marktes. Und der sucht sich dann halt einfach ein Ventil auf, ja, wie soll man es nennen, einen Seitenmarkt und zeigt dort genau die erwartete Reaktion, was also stattfinden würde, wenn es dieses gesetzliche Verbot nicht gäbe. Damit haben wir also weiterhin, will der Marktoptimist sagen, einen funktionierenden Arbeitsmarkt, einen funktionierenden Preismechanismus auf dem Arbeitsmarkt. Vielleicht hierzu noch eine Anmerkung. Es ist keine Frage, dass ein solcher Mindestpreis bremst die freie Preisbildung als Bestandteil des vollkommenen Marktes. Das bedeutet, dass man eigentlich ein bisschen unter Rechtfertigungsdruck ist, begründen zu müssen, warum man diese Einschränkung trifft. Und eine der Begründungen resultiert aus dem Punkt Wettbewerb. Die Idealvorstellung des Marktes ist ja die, dass alle Teilnehmer jeder Marktseite und auch die beiden Marktseiten gleich stark sind. Und dass deswegen also nur im Prinzip die Mengen und die Preise entscheiden, was das Marktergebnis ist, nicht aber die Stärke eines der Wettbewerber oder eines der Marktteilnehmer. Und da stellt sich natürlich die Frage, in welcher Wettbewerbsposition sind denn die Personen, die am unteren Rand der Lohnskala liegen? Haben die eine gute Wettbewerbsposition oder haben sie es nicht? Und da können wir schon sagen, dass die eine verdammt schlechte Wettbewerbsposition haben, durch fehlende Organisation, durch geringe Qualifikationsanforderungen, durch mangelnde Kenntnis der Marktgegebenheiten etc. pp. Und dass am anderen Ende der Lohnskala ganz oben genau das Gegenteil der Fall ist. Und deswegen auch die Wettbewerbssituation eine andere ist, was sich darin ausdrückt, dass der Lohnabstand zwischen dem durchschnittlichen Arbeitnehmer und der Führungskraft in vielen Ländern sehr, sehr stark gewachsen ist in den letzten Jahren. So dass man meinen kann durchaus, dass die oberen Kreise des Unternehmens zu hoch bezahlt werden und vielleicht auch die unteren zu niedrig. Und wenn man so eine das sieht als ein Ergebnis einer Wettbewerbsverzerrung, dann würde es natürlich unter Umständen Sinn machen zu sagen, dann korrigieren wir doch mal diesen Wettbewerb, indem wir hier sagen, wir helfen diesen Schwachqualifizierten durch die Einführung einer Preisuntergrenze. Man könnte sich dann auch überlegen, dass man auf der anderen Seite die Firmen vor sich selbst schützt, indem man eine Preisobergrenze einführt. Diese Diskussion gab es mal in der Schweiz, aber das wurde bei uns auch mal gemacht für die Unternehmen, an denen der Staat eine Beteiligung hält, dass man dort die Höhe der Vorstandsgehälter limitiert hat. Insbesondere galt das für die Banken nach der Weltfinanzkrise. Aber das hat sich nicht etabliert, momentan nur im unteren Bereich die Grenze. Schauen wir nochmal auf die Folie 12. Auch das nochmal eine Überlegung in derselben Richtung. Wenn der Staat festlegt, wie die Preise zu sein haben, zum Beispiel für irgendwelche Grundnahrungsmittel, und zu diesem Preis herrscht mehr Nachfrage als Angebot, funktioniert dann der Markt noch? Was würde der Markt normalerweise machen? Er würde sagen, wir erhöhen den Preis und zu diesem höheren Preis gibt es dann auch ein Mehr an Angebot. Aber wenn der Staat hier den Preis festlegt, also Höchst- und Mindestpreis zugleich sozusagen, also der Festpreis, was passiert dann? Dann kann es sein, dass das Brot zwar verkauft wird, aber die Qualität des Brotes wird deutlich verschlechtert. Das heißt, man nimmt minderes Mehl, man streckt das Mehl und so weiter. All das, wofür man früher mal in mittelalterlichen Zeiten getäuft wurde als Bäcker. Das heißt, man wurde in einen Käfig hineingesetzt und untergetaucht als Strafe dafür und das Ganze natürlich öffentlich, damit jeder weiß, dass er bei dem Bäcker aufpassen muss, dass er für sein Geld auch wirklich gutes und ausreichendes Brot kriegt. Also, diese Praktiken würden darauf hindeuten, dass eben zu diesem offiziellen Preis nicht diese Qualität geliefert werden kann, dass der Markt also irgendwo doch noch funktioniert und dann bringt er halt zu dem Preis minderwertigeres Brot auf den Markt. Oder die andere Variante wäre, es gibt einen Schwarzmarkt, auf dem qualitativ normales bzw. höherwertiges Brot gehandelt wird, aber zu Preisen, die über dem staatlich festgelegten Preis liegen. Eine Situation, die wir zum Beispiel kennen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als es Lebensmittelrationierung gab. Diese Lebensmittelrationen waren zum einen in vielen Fällen eh schon sehr knapp, und zum Zweiten war das dann auch bisweilen gar nicht erhältlich, was man da hätte bekommen können. Und dann haben sich die Leute halt oftmals so geholfen, dass es sogenannte Hamsterfahrten gab, wo man dann aufs Land gefahren ist und dann bei Bauern versucht hat, gegen Abgabe von Silberbesteck und so weiter und so fort Sachen zu bekommen. Oder auch, es gab Schwarzmärkte in den Städten, zwischen zwei Polizeikontrollen sozusagen, wo man alles Mögliche haben konnte, im Austausch gegen amerikanische Zigaretten zum Beispiel. Also, die Marktoptimisten würden sagen, da seht ihr mal, der Markt bricht sich immer Bahn, egal was man macht, er bricht sich immer Bahn, es kann ja dauern. Je weiter wir weg sind vom vollkommenen Markt, desto länger kann es dauern, bis der Markt tatsächlich dann wieder zu einem Gleichgewicht hinfindet. Aber der Markt ist nicht zu besiegen. Das ist also die optimistische Sichtweise hier. Jetzt wollen wir mal auf die Folie 13 schauen. Da haben wir eine Zusammenstellung, was denn die einzelnen Marktbestandteile oder sagen wir besser, was die einzelnen Mischungen von Preismechanismus und vollkommenem Markt für Auswirkungen haben. Wenn der Preismechanismus vorhanden ist und auch ein vollkommener Markt ist vorhanden, dann wird ein Marktgleichgewicht erreicht, und zwar ganz schnell, ist die Überlegung. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es entweder im Falle des fehlenden vollkommenen Marktes sehr langsam ein Marktgleichgewicht, oder im Falle des fehlenden Preismechanismus gar kein automatisches Gleichgewicht. Ja, dann wäre das Zufall, ob es irgendwie hier mal zu einem Marktgleichgewicht käme. Das wäre rein dem Zufall überlassen, und damit könnten sich Wohlfahrtsverluste in beliebiger Höhe ergeben, wenn denn hier keine Lösung erfolgt. Ideal wäre also, wenn es denn einen Preismechanismus gibt und dieser gekoppelt wird mit einem vollkommenen Markt. Denn dann kommen wir ganz schnell automatisch zu einem Marktgleichgewicht. Bitte aufpassen. Studenten verwechseln da gerne etwas. Weder der vollkommene Markt noch der Preismechanismus beinhaltet als Bedingung, dass es ein Marktgleichgewicht gibt. Sondern das ist eine Folge dessen, dass ein Preismechanismus existiert, dass es ein Marktgleichgewicht geben wird. Und wie schnell es dieses Marktgleichgewicht geben wird, das hängt davon ab, ob es einen vollkommenen Markt gibt. Also die Folge von der Kombination Preismechanismus und vollkommener Markt ist, es gibt automatisch ein Marktgleichgewicht, und das schnell. Die Folge von vorhandenen Preismechanismus und fehlenden vollkommenen Markt ist, es gibt ein Marktgleichgewicht, aber das nur langsam. Die Folge von einem fehlenden Preismechanismus ist immer, dass das Gleichgewicht Zufall ist, und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der vollkommene Markt existiert oder nicht, weil er ja nichts erleichtern kann. Er ist ja dazu da, das Funktionieren des Preismechanismus zu erleichtern. Und wenn es den nicht gibt, dann bringt es nichts. Ja, das ist so, wie als hättet ihr ein Auto da stehen und dann macht ihr da ein schönes Abschmieren aller Lager und so weiter und so fort. Aber vorne habt ihr ja keinen Motor drin. Ja, dann rollt der deswegen auch nicht besser. Ja. Erst wenn ihr vorne einen Motor drin habt, erst dann rentiert sich das, überall dafür zu sorgen, dass es optimal geschmiert ist, dass das hier perfekt läuft und möglichst schnell man von A nach B kommen kann. Schauen wir uns nochmal ein bisschen an, diese Geschichte mit dem Marktoptimisten und dem Pessimisten, was die denn so denken. Die Optimisten gehen grundsätzlich mal davon aus, egal was wir in der Praxis antreffen, mit Ausnahme von Dingen des obligatorischen Marktversagens. Aber wenn jetzt Märkte, von denen man meinen könnte, die müssten eigentlich funktionieren und sie tun es trotzdem nicht, dann liegt es nicht daran, dass es den Preismechanismus nicht gäbe, sagen die Optimisten, sondern liegt es daran, dass da irgendwelche Verkrustungen bestehen aus staatlichen Regularien, und da muss man mal suchen, was der Staat da alles angeordnet hat, und wenn man das dann beseitigt, dann kriegt man auf jeden Fall einen funktionierenden Preismechanismus, der schnell zu einem Gleichgewicht wird. Ja, funktioniert hat er vorher auch schon, aber da ging es nur langsam zum Gleichgewicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja die Wohlfahrtsverluste so klein wie möglich halten. Deswegen muss es da schnell hingehen. Und deswegen müssen wir gucken, was haben wir falsch gemacht? Wie weit sind wir da weg vom vollkommenen Markt? Die Pessimisten sehen das anders. Die sagen, also kein Wunder, dass es da Probleme gibt auf dem Markt. Das ist entweder ein Markt, auf dem es gar keinen Preismechanismus gibt, oder egal was ihr an Gesetzen und Verordnungen erlasst oder abschafft zu diesem Markt, es geht halt einfach nicht schneller mit der Anpassung. Von selber. Und wenn es von selber nicht schneller geht und die Wohlfahrtsverluste, die dabei entstehen, inakzeptabel werden, ja, dann muss man in Gottes Namen halt hergehen und eingreifen in der Art und Weise, dass man hier dafür sorgt, dass die Mengen vom Staat gerade gerückt werden. Und ich habe ja schon gesagt, die kommunistischen Pessimisten sagen, ja, das macht man in der Art und Weise, dass man die Angebotsseite unter staatliche Kontrolle bringt, und die kapitalistischen Marktpessimisten sagen, nee, da müssen wir die Nachfrageseite unter staatliche Kontrolle bringen. Und das ist auch das, was wir uns weiterhin dann anschauen werden.